Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Professor Dr. David Matusiewicz. Professor Dr. David Matusiewicz zählt zu den bekanntesten Köpfen der digitalen Gesundheit in Deutschland. Mit 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und Gesundheit ist er die Stimme der digitalen Medizin. Sein letztes Buch, Zukunft Apotheke, wurde beim Gesundheitswirtschaftskongress 2024 ausgezeichnet. David Matusiewicz kann als Keynote-Speaker, Moderator und Berater gebucht werden. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes und unter dxmg.de.
Ich gebe das jetzt an der Stelle ganz offen zu. Als Chirurgin habe ich natürlich von den Nebenwirkungen der Chemotherapien oft was mitbekommen, aber das war eben auch nur ein Mitbekommen. Und wenn es da speziell um Neuropathien, Polyneuropathien ging, dann wurde das auch in unserem großen Kreis der Expertinnen und Experten eben so aufgenommen. Ja, das ist eine Nebenwirkung. Die hat man aber eben und die müssen wir irgendwie so hinnehmen. Das stimmt aber so nicht. Und dass man da was gegen tun kann und machen kann, sogar präventiv, darum soll es heute bei Ne Dosis Wissen gehen.
Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 7. August.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Und warum wissen wir jetzt, dass da was gegen getan werden kann? Im Juli erst wurde eine randomisierte Kohortenstudie veröffentlicht, die speziell Bewegungstraining, andere Maßnahmen untersucht hat, die eine chemotherapie-induzierte Polyneuropathie reduzieren können, beziehungsweise teilweise schon verhindern. Darüber gesprochen haben wir mit Rachel Würstlein. Sie ist leitende Oberärztin am Brustzentrum und der Frauenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und sie sagte über die chemotherapie-induzierte Polyneuropathie, das ist ein Riesenproblem in der Onkologie, weil man eben so wenig dagegen tun kann. Und wenn es einmal da ist, dann geht es auch meistens nicht mehr weg. Also ganz, ganz wichtiges Thema. Holt euch den ersten Kaffee des Tages und dann starten wir. Gleich zu Beginn, Fakt ist, diese chemotherapie-induzierte Polyneuropathie kann viele, viele Menschen treffen. Inzidenz ist bei Chemotherapiegabe sehr hoch, je nach Wirkstoff natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber bei Brustkrebs zum Beispiel ist ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Patientinnen unter Taxan von bleibenden neuropathischen Symptomen betroffen. Welche Wirkstoffe kennen wir, die dafür verantwortlich sind? Das sind vor allen Dingen Platin-Derivate wie Oxaliplatin oder Cisplatin. Dann die Gruppe der Taxane wie Paclitaxel oder Docetaxel und Vinca-Alkaloide wie zum Beispiel Vincristin. Habt ihr alle bestimmt schon das ein oder andere Mal gelesen, Zustand nach Therapie mit oder es wird in der Tumorkonferenz beschlossen, diese Therapie kommt. Und die, die das bekommen, die könnte es dann eben treffen. Symptome dieser chemotherapie-induzierten Polyneuropathie sind super vielfältig. Halt alles, was da irgendwie mit den Extremitäten zu tun hat, da fängt es meistens an in Fingern und Zehen. Sensibilitätsstörung, das ist meistens der Beginn. Dann geht das handschuhförmig oder strumpfartig eben irgendwie weiter, breitet sich aus. Da können Gleichgewichtsstörungen dazukommen, neuropathische Schmerzen, Paresen, Muskelkrämpfe, abgeschwächte Reflexe, also alles, was irgendwie die Motorikkoordination, Gefühl in Händen, Füßen betrifft. Und es sind natürlich dementsprechend viele betroffen, denn viele Krebspatientinnen und Patienten bekommen eine Chemotherapie. Der Krebs ist dann in vielen Fällen zum Glück ja heilbar, aber wenn eine chemotherapie-induzierte Polyneuropathie dazugekommen ist, dann bleibt die wahrscheinlich bestehen. Und das hat natürlich dramatische Folgen für die Betroffenen. Die Lebensqualität ist massiv eingeschränkt. Man kann den Alltag vielleicht nicht mehr richtig selbst bewältigen, weil eben solche Sachen wie zum Beispiel auch Gleichgewichtsstörungen dazukommen. Und dramatischer dann auch im weiteren Verlauf, eventuell wird die Dosis natürlich angepasst, reduziert, die Therapie sogar abgebrochen und damit ist die therapeutische Wirksamkeit der Chemotherapie natürlich dann auch eingeschränkt. Diese Folgen haben zum Beispiel auch Berufsunfähigkeit vieler dann zur Folge, die viel feinmotorisch arbeiten müssen. Und unsere Expertin Würstlein sagte auch ganz konkret, kann man dann zum Beispiel, wenn man Lymphödem im Arm hat, ja, nach einer Brustamputation oder Brustkrebsversorgung mit einer Chemotherapie, dann hat man noch eine Neuropathie da drinnen, da können sie kein Kleinkind mehr versorgen. Da ist einfach der Alltag nicht mehr bewältigbar. Aber es gibt Maßnahmen, die sich anwenden lassen gegen diese chemotherapieinduzierte Polyneuropathie. Wichtig ist da vor allen Dingen, dass man es früh erkennt, rechtzeitig anpasst. Dann kommen eben eventuell auch solche Sachen wie Dosisreduktion, Therapiewechsel, Therapieabbruch in Betracht, je nachdem, wie dramatisch das ist. Wichtig ist es aber laut unserer Expertin, rechtzeitig zu handeln. Aber das ist sehr schwer. Sie sagte, wir erwischen oft nicht den Zeitpunkt, zu dem das noch reversibel ist. Und eben wichtig, es gibt keine wirksamen Medikamente zur Behandlung dieser spezifischen Polyneuropathie. Da wird zwar eine Menge geforscht und getestet, aber da gibt es einfach noch nichts, was wirkt. Was prophylaktisch schon eingesetzt wird und bewährt ist, zum Beispiel auch an der LMU, ist routinemäßig eine Kühlung und Kompression von Händen und Füßen während der Chemotherapieinfusion. Kennen einige vielleicht als diese Cool Caps, die eben auch bei Infusionen benutzt werden, damit es nicht zum Haarausfall kommt. Also diese Kältekappen, die man dann aufsetzt. Das Gleiche gibt es für Hände und Füße. Was passiert da? Ganz simpler Wirkmechanismus, klar. Durchblutung wird gehemmt in Händen und Füßen. Gefäße komprimieren sich ganz drastisch durch die Kompression und eben auch die Kälte. Aber unsere Expertin sagte auch, wir brauchen da ja gar keine Chemotherapie. Wir wollen die doch da gar nicht haben. Und wenn da nichts hinkommt, dann habe ich dann natürlich auch tendenziell weniger Nervenschädigung. Nach der Infusion gibt es dann dafür eine Durchblutungsförderung, sprich also feinmotorische Bewegungen, Nerven werden stimuliert, Balancetraining wird gemacht. Es kann zum Beispiel helfen, dass man rumtippelt auf Tastaturen, häkeln, stricken, Linsenbäder, also diese motorischen, sensorischen Bäder, Stimulation, Barfußlaufen, Kneippduschen, Salben auch mit Menthol oder Capsaicin, dass da eben die Gefäße wieder schön aufgehen. Und was auch empfohlen wird, ist die hochfrequente Vibration. Da gibt es Geräte zum Draufstellen, Vibratoren für die Hände zum Festhalten. Und genau das wurde jetzt auch untersucht in eben dieser Studie, die heißt STOPP und wurde durchgeführt in einer Kooperation von der Universität Basel mit der Deutschen Sporthochschule Köln. Und diese Sporthochschule Köln hat onkologische Trainings- und Bewegungstherapien entwickelt und das Ganze dann untersucht an 158 Krebspatientinnen und Patienten. Die waren vor allen Dingen von Lymphomen betroffen und hatten Darmkrebs und hatten natürlich eine Chemotherapie, die diese Polyneuropathie induzieren konnte. Das war entweder Oxaliplatin oder Vincristin. Und diese 158 wurden eingeteilt in 3 randomisierte Kohorten. Die erste Kohorte bekam sensomotorisches Training. Die zweite bekam eben diese Ganzkörpervibrationen, das Ganzkörpervibrationstraining. Und die dritte war die Kontrollgruppe mit der Standardbehandlung. Und höchst erfreulich, es war eine signifikant geringere Inzidenz dieser chemotherapieinduzierten Polyneuropathie in den Interventionsgruppen zu sehen. Die Kontrollgruppe hatte das zu 70,6%. Also da bekamen 70,6% der Betroffenen eben auch eine Polyneuropathie. In der Gruppe mit dem sensomotorischen Training waren es nur noch 30%. In der Gruppe mit dem Ganzkörpervibrationstraining waren es 41,2%. Das heißt also da ein bisschen besser die sensomotorische Gruppe. Die schnitt auch am besten ab bei den folgenden neurologischen Tests. Zum Beispiel dann, wie gut war das Gleichgewicht, wie war die Vibrationssensitivität in Fingern und Füßen, Berührungsempfinden, Muskelkraft, Schmerzreduktion. Das war alles besser. Und diese Gruppe hatte dementsprechend auch die geringste Dosisreduktion und Mortalität. Und unsere Expertin Würstlein beschrieb dann auch, was sie von den Sportwissenschaftlerinnen und Sportlerwissenschaftlern der Uni Köln vor allen Dingen gelernt hatten, welche Bewegungsbausteine denn da am wichtigsten sind. Und das waren Ausdauer, Kraft und Balance, weil genau das diese Nebenwirkungen vorbeugt und Langzeitfolgen verbessert, so sagte sie uns. Und da macht man dann natürlich auch zum Beispiel Sturzprophylaxe und die Koordination wird besser. Das heißt also, auf diese drei Bausteine, darauf sollten wir heute bei Bewegungstraining setzen. Das sah sie in der Studie sehr schön bestätigt. Jetzt natürlich die große Frage, wie können wir das in die Praxis übertragen? Wie lässt sich das klinisch umsetzen? Und da sagte Würstlein, insgesamt ist das Balancetraining und das Ganzkörpervibrationstraining sicher, sind das sehr, sehr gute Methoden, aber wie kriegen wir das flächendeckend hin? Ja, da haben wir durchaus einige offene Fragen. Größte natürlich, wer zahlt denn das jetzt schon wieder? Denn Trainingskurse, Vibrationsgeräte, wenn das für alle prophylaktisch mit einer Chemotherapie angeboten werden soll, ist das natürlich teuer. Und Würstlein sagte auch, wenn wir es prophylaktisch einsetzen wollen, dann brauchen wir flächendeckend einen ganz anderen Zugang zu solchen Dingen. Ja, ein Vorschlag von ihr wäre zum Beispiel auch, Leihgeräte dann für zu Hause anzubieten. Denn man darf auch nicht vergessen, jeder zusätzliche Termin für die Patientinnen und Patienten ist einfach aufwendig. Die haben ihre dauernden Infusionstermine. Das geht ihnen eh nicht gut. Und dann muss ich auch noch irgendwo hinkommen. Das ist natürlich ungünstig. Würstlein sagte zu Recht, das ist nicht einfach eine Tablette, die ich schlucken kann. Ne? Das ist viel, viel mehr Aufwand. Aber unserer Expertin war es auch ganz wichtig zu sagen, auch wenn die Umsetzbarkeit jetzt vielleicht erstmal ungeklärt und schwierig ist, müssen wir das Thema bekannt machen, müssen wir dafür sorgen, dass diejenigen, die aktiv sein wollen, das auch bekommen, sollen aktiv bei ihren betreuenden Onkologinnen und Onkologen nachfragen. Die melden sich dann auch freiwillig im Fitnessstudio an, ja, oder stellen sich so ein Gerät hin. Da sind die Patientinnen und Patienten sehr engagiert, so erlebte sie das jedenfalls. Und sie wäre ja schon sehr froh darüber, sagte sie, wenn die Kühlung und Kompression zum Beispiel überall gemacht würde. Aber auch hier, kaum eine Abteilung macht das mit der Kühlung. Warum? Die Geräte sind sehr teuer und sie kriegen dafür einfach kein Geld, keine Pauschale, nichts. Da muss es halt einfach eine andere Vergütung für geben, weil wenn solche Spätschäden vermieden werden können, nutzt das ja allen Beteiligten. Und zu guter Letzt gab es von ihr auch noch einen kleinen Spoiler für die Zukunft, einen kleinen Ausblick. Im September sagte sie, soll wohl die neue Leitlinie zu weiteren Supportivtherapien bei Krebs erscheinen. Da sind einige Neuerungen drin. Wir werden die uns mit Sicherheit anschauen. Insofern abonniert am besten gleich die Dosis Wissen, soweit ihr das noch nicht getan habt, weil dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn eine neue Folge rauskommt und verpasst dann auch diese Folge zu den neuen Supportivtherapien bei Krebs nicht.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.